Assekurata-Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata-Podcast. Mein Name ist Dr. Rainer Will. Ich bin in der Geschäftsführung der Assekurata-Rating-Agentur tätig. Und heute geht es um das Thema Wohngebäudeversicherung. Dazu habe ich gleich zwei Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Heinz Gressel, Vorstand beim LVM für das Kompositversicherungsgeschäft, also Haftpflicht, Kraftfahrt, Rechtsschutz und Sachversicherung. Herzlich willkommen, Herr Gressel.
Ja, guten Morgen, Herr Dr. Will. Vielen Dank für die Einladung.
Und aus unserem Haus Dennis Wittkamp, den kennen Sie schon aus vielen Podcasten, die wir schon gemeinsam gemacht haben, unser Fachkoordinator für die Sachversicherung und unser Marktexperte für das Kompositversicherungsgeschäft. Hallo, Herr Wittkamp.
Hallo, Herr Dr. Will.
Ja, Herr Gressel, wir wollen uns über Wohngebäudeversicherung unterhalten. Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster. Welche Bedeutung hat das denn für den LVM, diese Sparte?
Die Wohngebäudeversicherung ist für uns eminent wichtig. Sie ist für uns die Zugangssparte zu einer interessanten Kundschaft. Kunden, die Vermögen bilden, Kunden, die meist Familie haben, meistens auch Fahrzeuge besitzen. Und gerade in den Regionen, wo wir unterwegs sind, also nicht in den Großstädten, sondern eher auf dem Land, ist das natürlich auch die Klientel, die dort maßgeblich zugänglich ist. Die Wohngebäudeversicherung ist auch für uns im Haus wichtig, weil sie großes Volumen bringt. Sie ist ein großer Kostenträger für uns als Versicherung. Aber sie ist auch relevant für die Agenturen vor Ort, weil sie auch dort Provisionen generiert, die deutlich über anderen Produkten liegt und eben immer wieder auch Anlass bietet, mit dem Kunden in Kontakt zu kommen, Cross-Selling vorzubereiten und auch dann eine langfristige Kundenverbindung aufzubauen. Da ist sie eminent wichtig für uns im Haus.
Herr Wittkamp, wie ist es denn so, ich sag mal, wenn man auf den Gesamtmarkt schaut, welche Bedeutung hat die Wohngebäudeversicherung, ich sag mal, über die Verteilung der Kompositversicherer in Deutschland? Spielt das in allen Häusern eine große Rolle, dieser Versicherungssparte bzw. der Versicherungszweig?
Ja, natürlich unterschiedlich je nach Haus, aber ich denke mal, über die ganze Branche kann man sagen, wie Herr Gressel das auch gerade für den LVM beschrieben hat, dass es eine große Bedeutung hat, wenn man mal als Analyst natürlich immer gerne auf die Zahlen schaut und sich die Beitragseinnahmen beispielsweise anschaut in der Wohngebäudeversicherung mit roundabout 10 Milliarden Euro, dann ist es eben nach dem Kfz-Geschäft die zweitgrößte Sparte, ist dann in etwa so groß wie die Vollkaskoversicherung. Nach Verträgen ist dann die Bedeutung etwas geringer, aber es sind trotzdem ja 19,5 Millionen Verträge roundabout marktweit. Herr Gressel hat auch gesagt, es ist einfach ein Volumengeschäft, was auch die ganze Branche betrifft und hat deswegen eben ein gewisses Gewicht und ist eben, wie auch schon gesagt wurde, ja durch diese Absicherung von elementaren Werten einfach, ja, eine Emotionalität, die auch am eigenen Wohngebäude, Vermögensaufbau wurde auch genannt, dann hängt, da natürlich ja besonders emotional aufgeladen und bietet einem marktweit eigentlich einen guten Zugang, unabhängig mal von den einzelnen Kundengruppen, auf die sich Versicherer spezialisieren, um dann eben ja da gut mit den Kunden ins Geschäft zu kommen und dann eben auch Cross- und Upselling zu betreiben, der Wohngebäude naheliegend natürlich das Thema Hausrat beispielsweise. Insofern ja, bildet auch das eine gute Basis und durch diese hohe Emotionalität auch auf Kundenseite kann ein Versicherer in der Wohngebäudeversicherung aus meiner Sicht viel gut machen, ja, mit gutem Schadenmanagement, mit schneller Hilfe im Schadenfall. Wenn er es gut macht, sonst kann er natürlich auch ja, viel falsch machen. Aber ich denke mal, in der Regel sind die Kunden auch ganz zufrieden, was die Versicherer in dem Bereich machen.
Ja, bevor wir auf das Thema Service, aber auch insbesondere auf das Thema Elementar kommen, würde mich noch interessieren, Sie haben ja ein bisschen, ich sag jetzt mal, das Volumengerüst angesprochen, auch in Zahlen. Wie sieht die wirtschaftliche Situation im Moment der Wohngebäudeversicherung aus? Herr Wittkamp, wie ist das so auf Marktebene?
Ja, da muss man sagen, dass eigentlich auch historisch betrachtet sozusagen die Wohngebäudeversicherung jetzt, wenn man das neudeutsche Wort benutzen will, noch nie die Cash-Cow der Branche war. Ja, es fällt der Branche da durchaus schwer, ja, nachhaltig Geld zu verdienen. Das liegt zum einen sicherlich an dem Thema, dass natürlich die Schadenbelastung stark von Elementarschadenereignissen auch abhängig ist. Wenn wir die letzten Jahre zurückdenken, insbesondere dann auch Ereignisse wie Bernd im Ahrtal. Das sind natürlich Jahre, die dann die Branche als Ganzes, natürlich auch nicht jeden Versicherer wieder, je nachdem wie er aufgestellt ist, vielleicht dann mit etwas Glück nicht betroffen von solchen Ereignissen, aber die Branche insgesamt eben ja vor Herausforderungen stellt. Und das sind einfach Jahre, wo dann kein Geld verdient wird. In den Jahren zwischen den Elementarschadenereignissen sozusagen beobachtet man eben aber auch, wenn man es so nennen möchte, eine Grundschadenlast, ja, die auch immer weiter ansteigt in den letzten Jahren, wobei dort eben weniger die Schadenhäufigkeit ansteigt, wenn man Richtung Leitungswasser, Richtung Feuerschäden denkt, sondern einfach auch die Schadenkosten, die die Versicherer an der Stelle immer weiter belasten, was dann auch so zu dem dritten und aktuellsten Punkt sozusagen kommt, das Thema Inflation, was natürlich jetzt spätestens seit dem letzten Jahr dann auch nochmal verstärkt die Versicherer da unter Druck setzt sozusagen, sodass eben ja eine stetig steigende Schadenlast zu beobachten ist und ein nachhaltig ertragreiches Wirtschaften in dem Bereich eben relativ schwierig. Auf der anderen Seite, das gehört ja auch zur wirtschaftlichen Situation, wenn man das auf das Vertragswachstum schaut, dann ist es eben auch ein Verdrängungswettbewerb, der dann ein Stück weit stattfindet. Also der Markt für sich genommen, jetzt irgendwo bei 19,5 Millionen Verträgen, hatten wir auch eben schon genannt, da sind jetzt keine großen Wachstumsraten zu verzeichnen in den letzten Jahren, sodass es natürlich auch schwierig ist, ja, prämienseitig man eben auch gucken muss, wie man im Wettbewerb dasteht, weil es eben mehr um Verdrängungsmarkt als um Wachstumsmarkt handelt an der Stelle.
Herr Gressel, wie ist die Situation beim LVM? Verdrängen Sie andere und gelingt Ihnen das? Und wie sieht so, die Combined Ratio bei Ihren Wohngebäudeversicherungen aus?
Also wir sahen in den letzten Jahren sehr erfolgreich in der Wohngebäudeversicherung. Wir haben Marktanteile hinzugewonnen. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir unseren Vertrieb gut ausweiten konnten, einfach auch die Ansprechpunkte in der Fläche verbessern konnten. Ich glaube, das schon richtig ist, wie Herr Wittkamp das sagt, dass wir im Wesentlichen einem Verdrängungswettbewerb sind. Wir haben aber auch in den letzten Jahren deutliche Zuwächse der Versicherungssummen gehabt. Also Ausbauten, auch Erweiterungen von Flächen wurden vorgenommen bei vorhandenen Kunden. Es ist nicht nur Verdrängung, aber es ist schon ein großer Markt, der sich hier gegenseitig auch behagt, das muss man so sagen. Und das führt natürlich auch zu diesen Preisen, die wir über 20 Jahre jetzt gesehen haben. Sie hatten es vorhin gesagt, Herr Wittkamp, wir haben seit 2000 vier Jahre gehabt, wo die Combined Ratio mal unter 100 war. Ansonsten waren es sämtlich Verlustjahre und die Rückversicherungskosten kommen noch hinzu. Also die Wiederkehrperioden, dann Geld zurückzuverdienen aus den Ahrtal-Schäden oder Kyrill oder anderen, das ist zunehmend schwierig. Es hat eine Verbesserung gegeben. Anfang der letzten Dekade der 10er Jahre gab es Beitragsanpassungen auf breiter Front. Hat dazu geführt, dass die vier positiven Jahre dann in der zweiten Hälfte der letzten Dekade lagen. Aber es ist auch schon wieder vorbei. Und in der Projektion sehen wir neben den angesprochenen Leitungswasserschäden mit dieser Dynamik von 10, 12, 13% Anstieg der Schadenlast, Schadendurchschnitte der letzten Jahre, auch eine zunehmende Frequenz bei den Elementarschäden und dass wir versuchen müssen, die Grundertragssituation zu heilen, um dann Wiederkehrperioden, die kürzer laufen werden, auch dann nutzen zu können. Also schwierige Situation, sicherlich auch hier in dem Verdrängungsmaß gleichzeitig eine Sanierung des Ertrages hinzustellen. Aber ich glaube, wir sind alle gefordert, hier weiterzudenken und in diesen Pfad einzumünden.
Da will ich nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, halt weiterzudenken, um die Wohngebäudeversicherung auch ein Stück weit erfolgreicher zu gestalten. Was gehört da so aus Ihrer Sicht dazu? Woran kann man denken? Natürlich, Prämienerhöhungen sind wahrscheinlich nicht außen vor zu lassen, aber ich kann mir auch vorstellen, Sie sind jetzt nun ja auch ein Versicherer, der stärker regional geprägt ist, von, ich sag mal, seinen Ursprüngen her. Das könnte ein Thema sein, also stärker, ich sag mal, über die Fläche verteilter das Geschäft zu haben, denn das Ahrtal ist ein gutes Beispiel dafür, dass ja diese Elementarereignisse heute sehr lokal vorkommen können und dann kann man extrem betroffen sein und für einen Risikoausgleich im Kollektiv bedarf es dann ja gegebenenfalls auch einer breiteren Fläche, in der man dann ja Versicherungsschutz anbieten sollte oder könnte. Also nur eine Idee, wahrscheinlich gibt es da noch mehrere.
Ja, zum einen ist natürlich eine auskömmliche Tarifierung einfach zwanghaft geboten. Nicht immer kann man das so hinstellen. Teilweise fehlen einem auch die Variablen oder die Möglichkeiten, Sachen über den Gebäudezustand etc. zu erfahren. Zum LVM, Sie sagten das gerade, was die regionale Verteilung angeht. Wir sind natürlich stark im Westen, insbesondere Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Pfalz, Hessen. Eine Flächendiversifizierung ist schwierig. Es gelingt uns aber immer besser mit unseren Vertriebsansätzen, auch im Süden hier in Deutschland zumindest eine Fläche hinzusetzen. Das ist für Internationale natürlich einfacher, dann eben singuläre Schadenereignisse in einer Region dann eben auszugleichen. Wir stehen hier relativ breit schon in Deutschland, aber es ist nicht zu verkennen, dass wir hier mit der Westlage schon auch viel Sturmstunde 2 haben. Um die Wirtschaftlichkeit der Wohngebäudeversicherung weiter zu verbessern, ist es wichtig, dass man die Kunden auch in die Prävention einbezieht. Wir haben hier einfach die Notwendigkeit, insbesondere in der weiteren Versicherung von Elementarschaden, Überschwemmung, die Kunden darauf hinzuweisen, was passieren kann. Und ebene Zugänge an den Terrassentüren, nicht gewartete Abläufe auf den Flachdächern etc. sind typische Schadenbilder, die wir hier sehen. Und da muss einfach die Awareness, die Aufmerksamkeit zu diesem Thema, was kann ich machen, wenn es wirklich ein Riesenereignis kommt mit 60, 100 Litern pro Stunde, dass man hier einfach achtet und ja, sich um sein Gebäude wirklich kümmert. Prävention ist hier der Schritt zu besseren Ertragsquoten, auch in der Wohngebäudeversicherung.
Herr Wittkamp, sehen Sie noch Entwicklungen im Markt, die dazu beitragen sollen, die Wohngebäudeversicherung ertragreicher zu gestalten in der Zukunft?
Im Grunde sind es genau die Punkte, die gerade genannt wurden. Zum einen Prämienerhöhung wird man nicht drum herum kommen. Herr Dressel hat gesagt, im Wettbewerb natürlich immer auch etwas schwierig zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und, sage ich mal, Positionierung am Markt, dann die richtige Abwägung zu treffen. Zeichnungspolitik, Diversifikation sicherlich auch ein Thema. Auch die Prävention, wie gerade angesprochen, hier ja, erkennt man durchaus Bemühungen auch bei den Versicherern. Aus unserer Sicht könnten diese aber auch ja, durchaus noch etwas stärker ausfallen. Ich sag mal, dieses ganze Thema Wasserstoppsysteme beispielsweise, wenn ich an einen Leitungswasserschaden denke, das begleitet mich, seit ich vor 10 Jahren bei Assicurata angefangen habe. Da gab es auch schon die ersten Pilotversuche. Und jetzt sind wir gerade mal so in einer Phase, ja, wo 1, 2 Versicherer das jetzt auch wirklich mal in einer breiteren Masse sozusagen an den Markt bringen. Da kann man natürlich die Schlagzeilen noch etwas erhöhen. Ja, da kann man sich durchaus fragen, muss das 10 Jahre dauern, sowas zur Marktreife irgendwie zu tragen? Muss der Versicherer auch vielleicht ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen ins Risiko, aber vielleicht in Vorkasse auch gehen? Wie auch immer so ein Modell dann aussieht, irgendwie durch Subventionen oder wie auch immer, da ein bisschen stärker den Kunden dann auch noch mitzunehmen. Auch bei anderen Dingen, die Herr Gressel auch gerade genannt hat, kann man durchaus ja auch gegebenenfalls die Obliegenheiten etwas schärfer formulieren. Ja, also da kann man durchaus auch ja ein bisschen in die Richtung gehen, den Kunden zu erziehen. Das ist ja ein Thema, Elementarschaden, Ereignisse, Starkregen beispielsweise, was uns alle irgendwie betrifft, was uns stärker betreffen wird. Da würde ich jetzt so weit gehen, nicht auch zu sagen, das betrifft jetzt nicht nur den Versicherer, sondern ja auch das Zusammenspiel Versicherer und Versicherungsnehmer, der dann eben auch seine Pflichten, seine Obliegenheiten dort hat, beispielsweise regelmäßige Wartungen dann durchzuführen und dass man das gegebenenfalls eben auch stärker ja verankert, dass es dann nachher auch ja eine Wirkung hat sozusagen im Schadenfall, dass die Menschen eben diese Awareness, die auch eben angesprochen haben, stärker haben. Okay, es macht Sinn, irgendwie zumindest einmal im Jahr irgendwie aufs Dach zu klettern und mal zu gucken, ist die Regenrinne irgendwie noch frei, ist da sonst irgendwo was zu sehen, wo sicherlich der ein oder andere Schaden dann auch verhindert werden könnte oder zumindest auch kleiner ausfällt. Ja, ich sag mal, die Prävention im Idealfall verhindert einen Schaden, aber auch jeder Schaden, der irgendwo nur halb so groß wird, wie er vielleicht sonst ohne präventive Maßnahmen gewesen wäre, ist ja auch schon ein Gewinn für den Kunden, aber natürlich auch für den Versicherer.
Ja, ich glaube, von den Versicherungszweigen, wenn wir sie uns so, ich sag mal, vergegenwärtigen, dann gerade in der Sachversicherung dürfte die Wohngebäudeversicherung die am stärksten Betroffene sein, wo Menschen sich jetzt im Moment auch unter den Stichworten ESG, beziehungsweise insbesondere, ich sag mal, um Nachhaltigkeit und dort um den Umweltaspekt, auch wegen des Klimawandels, aber ich sag mal Stichwort Heizungsgesetz, Gedanken machen darüber, wie ist meine Immobilie betroffen, wie ist sie aufgestellt im Hinblick auf, ich sag mal, erneuerbare Energien zum Beispiel, aber auch damit verbunden Wertentwicklung und ja natürlich auch inwieweit bin ich geschützt, was kann ich an Prävention machen? Sie haben das angesprochen. Herr Gressel, inwieweit hat Nachhaltigkeit in der Wohngebäudeversicherung für Sie heute eine Bedeutung und insgesamt vielleicht auch für das Haus LVM?
Die Wohngebäudeversicherung im Speziellen ist für uns eigentlich das Paradeprodukt, was Nachhaltigkeit schon in dem Bedingungswerk mitbringt. Wenn man bedenkt, dass wir mit der Neuwertentschädigung in der Wohngebäudeversicherung ein Versprechen abgeben, bei dem großen Feuerschaden ein Gebäude nach heutigem Standard wiederherzustellen, ist das zwar ein Bruch mit dem Bereicherungsverbot, aber natürlich ein Versprechen, was genau auch darauf einzahlt, dass man, wenn es zu einer Katastrophe kommt, vernünftig weiterleben kann. Man baut dann kein Gebäude nach NF 60er Jahre oder 70er Jahre auf. Also das ist schon ein in der Grundstruktur der Wohngebäudeversicherung angelegtes Nachhaltigkeitsthema. Ansonsten ist natürlich die Wohngebäudeversicherung für uns als Absicherung der größten privaten Investitionen auch gegen Elementarereignisse eine Begleitung der Klimafolgenanpassung. Und wir stehen dazu, dass wir weiterhin Sturm, Hagel und Elementarschäden in Deutschland absichern als deutsche Versicherungswirtschaft. Und wir begleiten damit auch den Klimawandel in allen Auswirkungen, eben auch in den katastrophalen Auswirkungen, wie wir das im Ahrtal gesehen haben. Das ist eine Zusage, die steht. Und ich finde, das ist Nachhaltigkeit wirklich mal auf den Punkt gebracht.
Also Nachhaltigkeit hat auch für Sie als Unternehmen und dann auf der Produktgestaltungsebene hohe Bedeutung.
Ja, es ist ein Versprechen für unsere Kunden, die erfolgten Investitionen in ihr Wohneigentum zu erhalten und abzusichern. Und sie ist natürlich für uns in der Nachhaltigkeit, in der Produktausgestaltung noch weiterzuentwickeln. Wir stehen in unseren Versicherungsprodukten dazu, dass wir die technische Entwicklung in der Wohngebäudeversicherung mitmachen. Wir versichern Klimageräte außen an der Wand. Wir versichern die neuen Wärmepumpen, die momentan ja auch vermehrt gestohlen werden, gegen Diebstahl. Wir begleiten technischen Wandel auf dem Dach, was Solaranlagen angeht. Sie werden integriert in die Wohngebäudeversicherung. Es ist nicht unbedingt notwendig, eine technische Versicherung abzuschließen. Also wir machen den Zugang zu Versicherungsschutz und eben den neuen Themen, die am Haus stattfinden, sehr gut verfügbar, und sodass das in der Aufklärung, in der Beratung gut funktioniert und der Kunde darauf hingewiesen wird, er hat was investiert, sicher es ab. Inklusive Betriebsunterbrechung bei der Photovoltaikanlage, auch ganz neue Themen, die so im Privaten eigentlich bisher gar nicht stattgefunden haben, sind damit abgedeckt. Und ich finde, da sind wir gut aufgestellt als LVM.
Herr Wittkamp, Sie sind ja nicht nur als leitender Analyst für Bonitätsrating und Unternehmensratings tätig, sondern Sie kümmern sich jetzt auch um Nachhaltigkeitsbewertungen. Was macht denn aus Ihrer Sicht, ich sag mal, ein nachhaltiges Sachversicherungsprodukt oder insbesondere auch ein Wohngebäudeversicherungsprodukt aus, und was nehmen Sie am Markt im Moment so wahr, wie Unternehmen, ich sag mal, darauf reagieren, diese neuen, ich sag mal, Sichtweisen auch ein Stück?
Ja, so marktweit kann man sicherlich sagen, dass alle Versicherer auch ein Stück weit durch die Regulatorik getrieben natürlich das Thema Nachhaltigkeit irgendwo auf der Agenda haben, die letzten Jahre, sage ich mal, damit verbracht haben, sich strategisch auch dort zu positionieren. Und jetzt sind wir so in dieser Phase, der eine ist schon etwas weiter, der andere vielleicht noch nicht ganz so weit, aber wo eigentlich alle spätestens jetzt dabei sind, in die operative Umsetzung der Strategie dann auch einzusteigen. Ja, da ist das Produktthema jetzt sozusagen noch relativ frisch dazu gekommen, gerade im Sachbereich, in Leben, wie gesagt, durch Verordnungen da entsprechend dann schon ein Stück weit Vorreiter sozusagen. Aber auch in der Sachversicherung kommt das Thema jetzt auch auf der Produktebene an. Was man dort beobachten kann, ist natürlich ein sehr heterogenes Bild noch. Ja, es hat sich jetzt noch nicht das eine Verständnis eines nachhaltigen Produktes irgendwo rausgearbeitet. Das wird es vielleicht auch gar nicht geben. Herr Gressel hat gerade schon gute Punkte genannt für die Wohngebäudeversicherung, beispielsweise mit der Neuwertentschädigung, wo wir auch sagen würden, das ist für uns ein nachhaltiges Tarifmerkmal. Ja, das hat es schon immer gegeben. Das ist jetzt nichts Neues, aber warum soll das nicht unter dem Thema Nachhaltigkeit laufen? Insofern kann man da auf etwas aufsetzen sozusagen. Wenn man generell jetzt denkt, was macht ein nachhaltiges Produkt oder ein nachhaltiges Sachversicherungsprodukt dann auch aus, dann hat man natürlich mehrere Perspektiven. Zum einen würde ich sagen, es wird von einem Versicherer angeboten, der sich selbst auch irgendwo nachhaltig aufstellt, ja, versucht sein Geschäft eben auch nachhaltig zu betreiben, aber auch in dem Sinne nachhaltig seinen CO2-Fußabdruck zu messen, zu steuern, im besten Fall zu reduzieren. Eben auch soziale Belange beachtet, Stichwort auch bezahlbarer Versicherungsschutz beispielsweise. Das sind Dinge, die wir jetzt auch zunehmend beobachten. Und gerade in der Sachversicherung, wir haben es auch schon mehrfach angesprochen, würde ich das Thema der Schadenregulierung auch mit als größten Hebel sehen. Einfach, wir haben rund 60 Milliarden Euro im Jahr, roundabout, es schwankt ein bisschen, aber so in der Größenordnung, die an Leistungen der Versicherer in der Wohngebäudeversicherung ausgezahlt werden. Das ist eine Menge Geld, die an verschiedene Dienstleister fließt, für verschiedenste Wiederaufbauprojekte, Reparaturen, Ähnliches ausgegeben werden, da eben anzusetzen und zu sagen, okay, diese Dinge müssen dann eben auch im weitesten Sinne klimafreundlich und auch unter sozialen Gesichtspunkten irgendwo verträglich abgewickelt werden, ist halt ja ein Riesenhebel für die Versicherer. Auch das beobachten wir am Markt. Stichwort Lieferkettengesetz, das heißt ein bisschen anders, ich habe es jetzt abgekürzt, sodass die Versicherer sich eben auch zunehmend darum kümmern, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen und wie sind diese Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit aufgestellt. Ja, und das ist, glaube ich, der Hebel auch für die Zukunft, da eine nachhaltigere Schadenregulierung eben auch hinzubekommen. Brauche ich beispielsweise in der Kfz-Versicherung immer ein Neuteil oder kann ich eher mal reparieren oder auch ein gebrauchtes Teil nehmen? Ja, wenn ich jetzt in der Wohngebäude beispielsweise dann Schäden habe, kommt da ein Dienstleister, der das eben auch ja versucht, den Ressourceneinsatz irgendwie zu minimieren, ja, auch auf seinen eigenen Stromverbrauch beispielsweise achtet. Da kann man viel machen. Viel gibt es da auch schon, aber das ist noch nicht so das ganz heterogene Bild irgendwo, was sicherlich alle irgendwo haben, ist so dieses Thema Schadenersatz, Mehrleistung für effizientere Geräte beispielsweise. Das sind so Dinge, da können sich, glaube ich, schon alle irgendwie drauf einigen. Aber ja, ansonsten sind die Kollegen von Herrn Gressel da noch frei, ihren Ideen freien Lauf zu lassen. Und wir sind gespannt, was da noch alles so kommen mag.
Ja, Herr Gressel, was kommt bei Ihnen? Provoziert gleichzeitig so die Rückfrage, ja.
Ja, das hat er nett gemacht, der Herr Wittkamp. Ich starte mal eben mit dem Produkt. Da sind eine ganze Menge an Kommissionen auch unterwegs. Auch vom Verband haben wir eine klare Stellungnahme über 2021 abgegeben. Und das Thema Nachhaltigkeit nochmal richtig positioniert, wie wir dazu stehen. Wir haben es nochmal geschärft in 2023 im Januar. Und es hat schon vielen Unternehmen auch Orientierung gegeben, dass unser Verband da so deutlich auch herausgetreten ist, vorangegangen ist. Das hat jetzt auch dazu geführt, dass wir beispielsweise in dem Produktsegment Hausrat, Wohngebäude intensiv gucken, was können wir da besser machen. Ein paar Punkte habe ich schon genannt. Und wie Herr Wittkamp auch schon sagte, natürlich sind wir in der Regulierung von Schäden sofort gefordert, da auch nachzuschauen, was kann man da besser machen. Und wir sind seit 6, 7 Jahren schon dabei, ein gut mittlerweile ausgebautes Schadennetzwerk an Handwerkern aufzustellen. Und da ist bei den Vertragsgestaltungen immer das Thema Nachhaltigkeit auch enthalten. Angefangen haben wir damals auch sicherlich aus eigenem Nutzen bei Trocknungsgeräten. Das ist bei uns 50% der Aufwendungen in der Wohngebäudeversicherung laufen mit Aufwendungen rund um das Leitungswasserschadenthema. Sind Trocknungsgeräte wirklich ein Faktor, der relevant ist? Sie haben unglaubliche Stromverbräuche. Und da sind wir angefangen und haben unsere Dienstleister ja auch dazu gebracht, in neue Geräte zu investieren. Einige Gerätetypen lassen wir gar nicht zu. Wir sind da relativ fit, was die Gerätetypen, die in Europa verbaut und genutzt werden, zu kennen und fordern dann von unseren Dienstleistern ein, dass sie die und die bitte zur Anwendung bringen, sodass wir den Stromverbrauch wirklich deutlich um mehr als 50% die letzten Jahre haben reduzieren können. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, so wie Herr Wittkamp das vorhin im Allgemeinen beschrieben hat, wie es dann konkret aussehen kann. Und da gibt es eine ganze Menge an Zusagen auch, Baustoff etc. nach vorne zu bringen, der einfach nachhaltiger produziert wird. Die LVM-Versicherung selbst hat zum Thema Nachhaltigkeit vor 3 Jahren begonnen, das Thema noch weiter voranzutreiben. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie zusammen mit einem externen Berater entwickelt, sind mittlerweile so weit, dass wir einen eigenständigen Bereich bei uns im Vorstandsvorsitz gegründet haben im letzten Jahr, wir ihn auch personell und technisch gut ausgestattet haben. Wir verfolgen die Ziele des Verbandes, hier bis 2025 in Scope 1 und Scope 2 klimaneutral unterwegs zu sein und sind intensiv dabei, diesen ganzen Messbereich auch vorzubereiten, den wir nicht nur fürs Haus insgesamt beim LVM benötigen, sondern auch für die externe Kommunikation, für die Ratinganfragen etc. Wir haben uns dort intensiv jetzt auf den Weg gemacht, die Ausrichtung des Reportings auf CSRD abzustellen, weil wir glauben, das ist die zukünftige Rating-Plattform, nach der wir auch beurteilt werden im Markt. Und wir fühlen uns momentan ja hier auf dem richtigen Weg, sowohl in E, S als auch in G gut zeigen zu können, was der LVM hier in der Lage ist zu tun.
Das nehmen wir durchaus bei vielen Unternehmen auch gerade wahr, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Also das unterstreicht eigentlich, was Sie tun, jetzt auch die Marktentwicklung, die nehmen wir auch so wahr. Ich würde gerne noch mal ein bisschen, ich sag mal, auf jetzt das Thema der Extremwetterereignisse zu sprechen kommen. Wir sind jetzt gerade hier Ende August und wir sehen gerade Tennisball große Hagelkörner, gerade in Bayern im Moment halt auf Dächer fallen und auf Autos. Also die Schäden dort sind, die jetzt durch die Presse gehen, vehement. Was ist sozusagen halt Ihre Sicht auf diese Ereignisse? Vielleicht auch ein Blick auf das Jahr 2023. Was glauben Sie, was so im Herbst noch auf Sie zukommt? Das ist natürlich alles, ich sag mal, in die Glaskugel schauen. Aber wie ist das Jahr gelaufen, Herr Gressel, im Moment? Und wie ist so Ihr Blick auf das Thema Starkregenereignisse oder Extremwetterereignisse, gerade mal auch mit dem Blick auf das Ahrtal? Wie ist Ihre Sicht damit auch auf das Thema Klimawandel und Betroffenheit der Wohngebäudeversicherung?
Also ich glaube, dass das Thema Ahrtal jetzt mit der Jährlichkeit 60 bis 80 Jahre war schon ein ganz außergewöhnliches Ereignis, was so nochmal wiederkommen kann, auch in anderen Regionen. Wir haben in der Analyse geschaut, wo haben wir solche Kulminationen von Risiken. Das ist wirklich eine große Aufgabe für die Versicherer zu schauen, wo bin ich da exponiert, wie kann ich das absichern, investiere ich da noch mehr in solchen Tallagen. Da muss man wirklich seine Hausarbeiten machen. Das haben wir getan im letzten Jahr, auch durch Nutzung von KI, um einfach noch schlauer zu werden zu diesem Thema. Man kann die Leute nicht alleine stehen lassen, aber man kann natürlich schauen, dass man dort dann stärker in die Vorsorge geht. Riesenthema, elementar vorbereitet zu sein. Das andere, was Sie sagen, sind die klassischen Frequenzgeschichten, die wir jetzt ja in diesem Sommer, in dieser brodeligen Wetterlage eben noch häufiger sehen. Starkregenereignisse, die länger an einem Ort verbleiben, weil wir weniger Wind haben. Das ist ein Problem. Wir haben größere Korngrößen, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Das haben wir bei den Elementarschäden Hagel in Kraftfahrzeug jetzt im Frühjahr gesehen, im Juni. Gerade in der Region Meschede bis Kassel, Korngrößen 6-8 Zentimeter durchschlagen dann Windschutzscheiben. Und wir haben ganz andere Schadendurchschnitte dazu sehen, als es sonst der Fall ist. Zur Wohngebäudeversicherung und Ähnliches. Auch dort ist Hagel ein großes Thema, was früher keins war. Mit Hagelgrößen 2-3 Zentimeter machen Sie keine Pfanne kaputt. Aber das kommt jetzt auch auf uns zu, dass wir bei diesen Wetterlagen eben dort auch noch andere Schäden haben werden. Zuletzt gesehen 2014 in Reutlingen, wo eine ganze Innenstadt mit zerschlagenen Dächern da stand. Wir werden das in der Kalkulation sehen. Wir werden höhere Schadenbedarfe haben. Und das ist so der langfristige Trend, den wir sehen. Für das Jahr 2023 hatten Sie gefragt, meine Einschätzung. In der Kraftfahrtversicherung haben wir die geplanten Hagelschäden des Schnitts gesehen. Es wäre schön, wenn es ausbleibt bis Mitte September, dann ist die Hagelsaison normalerweise vorbei. Auch in der Wohngebäudeversicherung sehen wir bis Ende August eigentlich 80% aller Aufwendungen für Elementar. Wir haben seit 20 Jahren keine Herbstströme mehr gesehen. In den langjährigen Profilen verlagert sich das mehr auf Winterströme, Januar bis März, Kyrill bis Niklas. Und von daher kann es gut sein, wenn es sich statistisch von normal verhält dieses Jahr, dass wir mit einem normalen, heißt durchschnittlichen Elementarschadenjahr durchkommen. Und das heißt, kein weiterer großer Kumul für dieses Jahr. Das wäre mal eine gute Nachricht für die Wohngebäudeversicherung.
Ja, da bleibt sozusagen ein Stück weit Hoffnung. Und das wollen wir, ich sage Ihnen, auch die Daumen drücken. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, gerade vor dem Hintergrund und auch mit den Bildern im Kopf, die wir da, ich sag mal, bei diesem Ereignis Bernd und dann auch gerade im Ahrtal erlebt haben, ist die Diskussion um eine Pflichtversicherung für Elementarschäden natürlich bei uns halt wieder aufgekommen. Wir haben solche Diskussionen immer, ich sag mal, nach den großen Schadenereignissen halt gesehen. Jetzt ist sie, ich sag mal, nochmal sehr intensiv geführt worden. Es gibt unterschiedliche Positionen. Herr Wittkamp, wie ist so Ihre Sicht auf das Thema Pflichtversicherung, Wohngebäudeversicherung? Es hat natürlich auch viel, ich sag mal, mit der Abdeckung der Risiken in der Fläche zu tun, denn wir haben ja immer mal wieder auch das Phänomen, dass in solchen Ereignissen dann Menschen plötzlich vor der Existenzkrise stehen, weil sie über keinen Versicherungsschutz verfügen. Also ich sag mal, die Absicherungsbreite und Tiefe ist durchaus, ich sag mal, verbesserungsfähig. Und zunächst erstmal Ihr Blick und dann gerne auch Herr Gressel zum Thema Pflichtversicherung.
Ja, sehr gerne. Das Thema Pflichtversicherung, ja oder nein, ist natürlich auch stark damit verbunden, aus meiner Sicht, was ist das Ziel des Ganzen? Also was ist mein Zielbild? Wo will ich hin als Politik? Wenn ich jetzt mal die Sichtweise des Staates sozusagen einnehme, um mir den Umgang mit den Folgen des Klimawandels so als gesamtwirtschaftliche Aufgabe vornehme und definiere, dann sehe ich natürlich das Ziel, dass ich irgendwo möchte, dass jeder in Deutschland, jeder Wohngebäudebesitzer dann entsprechend ja abgedeckt ist, eine entsprechende Versicherung hat, die eben den Versicherungsschutz bietet, wie Sie sagen, dann eben die Existenzkrise nicht zu tragen kommt, sondern ein Versicherer dann eben an der Stelle sowohl finanziell als auch, sage ich mal, im operativen Wiederaufbau mit Handwerker etc. dann hilft. Aus meiner Sicht führt zu dieser 100% Abdeckung sozusagen nur eine staatliche Lösung hin, wie auch immer die am Ende des Tages dann gestrickt ist. Ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren beobachtet, insbesondere nach Ahrtal, nach Bernd, dass viele Versicherer ja dazu übergegangen sind. Es sind über 20 an der Zahl, die wir so in der Marktbeobachtung analysiert haben sozusagen, die so sogenannte Opt-out-Lösungen dann angeboten haben. Also ich muss den Elementarversicherungsschutz in der Wohngebäude dann explizit wieder abwählen, sozusagen. Er ist dann erstmal mit drin, was auch dazu geführt hat, dass mehr Menschen diesen Elementarschutz dann auch mit reingenommen haben. Was wir beobachten, sind dann aber immer noch Quoten, die irgendwo, ja, ich sag mal, in der Spannbreite zwischen 65% und 85% liegen, die dann eben so einen Einschluss haben. Wenn man das mal irgendwo so ein bisschen mittelt, sagt 3/4 nehmen es dann, habe ich immer noch 1/4 der Menschen übrig. Und das sind wahrscheinlich dann eher auch die gefährdeten Risiken sozusagen auf der einen Seite, die dann eben diesen Schutz nicht wählen, weil es ihnen zu teuer ist. Und ich habe auf der anderen Seite die Ignoranten, die sich irgendwo der Solidarität an der Stelle sozusagen versuchen zu entziehen oder auf die Solidarität der Politik an der anderen Stelle bauen, nach dem Motto, wenn mir dann etwas passiert, dann wird schon der jeweilige Kanzler, Kanzlerin in dem Moment dann irgendwo vorbeikommen und wird das schon regeln, so wie es ja auch in der Vergangenheit dann oft der Fall war. Insofern würden wir dann auch ja für eine staatliche Lösung an der Stelle würden eine solche präferieren, was ja nicht heißt, dass das unbedingt irgendwie eine Zwangs- und Einheitsversicherung sein muss. Ja, man kann das Thema ganz unterschiedlich spielen, wenn man ins Ausland schaut, aber auch in andere Sparten schaut. Und man kennt das beispielsweise aus der Mehrgefahrenversicherung in der Landwirtschaft, auch ja etwas, was dem LVM nicht ganz fremd ist, wo ja jetzt mittlerweile, müsste es dann sogar eine Mehrzahl der Bundesländer sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, die dort eben Subventionen ausschütten für den Versicherungsschutz. Ja, das heißt, die Versicherungen gegen Hagel beispielsweise in der Landwirtschaft sind horrend teuer. Das ist versicherungstechnisch gerechtfertigt, aber man möchte trotzdem, dass die Personen, die Betriebe sich dann absichern können und gibt eben entsprechende Zuschüsse auf Landesebene dann, um die Prämien irgendwo aufs erträgliche Maß zu reduzieren. Das wäre beispielsweise auch etwas, was ich mir jetzt hier bei einer Pflichtversicherung für Elementarrisiken vorstellen könnte, gerade dann eben auch für die wirklichen Risiken in den Zonen, wo der Versicherungsschutz wirklich Richtung Unbezahlbarkeit irgendwo geht, da über entsprechende Zuschüsse. Wir haben Klimafonds etc. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten und Wege, Mittel dort irgendwo in diese Richtung zu lenken. Aber grundsätzlich aus meiner Sicht sollte jeder die Möglichkeit haben, sich beim Versicherer dann auch versichern zu können und eben deswegen die Pflicht auch für den Versicherer bestehen, das dann entsprechend anzunehmen.
Herr Gressel, wie ist die Sicht der Branche auf das Thema Pflichtversicherung? Es gibt ja durchaus auch, Überlegungen im Hinblick darauf, ob die Versicherbarkeit gegeben ist für alle Risiken. Insbesondere natürlich Pflicht und Prävention könnten schwierig werden. Also, dass wenn ich versichert bin, vermeide ich gegebenenfalls auch ein Stück weit halt Absicherung. Das könnte ein Thema sein, was durchaus vielleicht auch kritisch betrachtet werden kann. Ja, wie ist der Blick der Branche im Moment auf das Thema Pflichtversicherung für Elementarrisiken?
Die Branche lehnt das Thema Pflichtversicherung für die Elementarrisiken ab. Ganz verschiedene Gründe. Organisation dieser Pflichtversicherung, insbesondere aber auch verfassungsrechtliche Bedenken, dass wir diesen Zwang zur Eigenvorsorge so in Deutschland eigentlich nur in der Krankenversicherung ansonsten sehen. Wir sehen häufig Pflichtversicherungen bei Drittopferschutz, also Haftpflichtthemen in der Autoversicherung, Medikamentenhaftung etc., wo eine Pflicht zum Abschluss dann eben den Dritten schützt, nicht mich selbst. Mich natürlich gegen die Vermögensschäden, aber das ist schon auch ein großer Schritt, wenn wir das machen, jetzt das Eigentum Pflicht zu versichern, neben den Problemen der Durchführung. Es gibt aber auch andere Gründe, warum wir das ablehnen. Das ist zum einen, dass wir in der Projektion, was an Elementarrisiken auf uns zukommt, eine viel höhere Dynamik sehen, als vielleicht der Staat momentan auch zugeben mag. Wir sehen das Thema Klimafolgenanpassung wirklich als relevant, auch auf Staatsebene. Und wenn wir die Privaten hier rausnehmen mit einer Pflichtversicherung, könnte das dazu führen, dass der Staat sich aus der Prävention zurückzieht. Prävention ist nicht auf der großen Ebene Deiche etc. etc. Schon alleine die kommunalen Ebenen könnten geneigt sein, weiterhin in Überschwemmungsgebieten, in Poldern etc. weitere Wohngebiete auszuweisen, so wie wir es in den letzten Jahren immer auch schon gesehen haben. Wir sehen ja auf unseren ZÜRS-Karten, wie viele Überschwemmungsgebiete weiterhin bewirtschaftet werden, dann ausgeschrieben werden als Bauland. Man fasst sich wirklich teilweise an den Kopf, was da passiert. Ähnliches passiert ist im Ahrtal. Ich verstehe jeden, der sein Haus verloren hat an einer wunderschönen Flussbiegung, der dort wieder aufbauen möchte. Aber wir sehen jetzt 2 Jahre nach dem Ahrtal, dass die Politik nicht willens ist, die damals zugesagten Freiflächen wirklich auch durchzusetzen. Und da ist es vorprogrammiert, dass das wieder zu einem Plan führt. Vielleicht erleben wir das nicht mehr in unserem Leben, aber vielleicht dann die nächste Generation. Das ist ein Punkt, Prävention. Der andere Punkt, da ist die Pflichtversicherung für uns in der Abwicklung, aber auch von ihren Auswirkungen her, nicht das Mittel zum Zweck. Also wir glauben auch nicht, dass es verfassungsrechtlich durchkommt. Und dann stehen wir anschließend da mit einem teilweise aufgebauten Bestand unter Pflicht. Wir glauben, dass wir durch gute Aufklärung, durch vernünftige Beratungsgespräche, durch ein attraktives Produktangebot die Kunden überzeugen müssen, dass sie die Elementarschadenversicherung abschließen. Ich finde, das ist uns auch in den letzten Jahren gelungen. Die Elementarschadenversicherung gibt es erst seit 25 Jahren im Markt, seit den 90ern. Sie hat daher nicht die Verbreitung wie bisher. Und ich muss auch sagen, die persönliche Betroffenheit, bin ich wirklich mit meinem Gebäude so gefährdet, dass ich das absichern möchte, ist eine andere als bei Feuer, Leitungswasser, Sturm. Auch die kann ich abwählen oder nicht nehmen. Aber auch hier gibt es sicherlich Situationen, wo ich sage, ich bin davon nicht betroffen. Das kann jeder Einzelne für sich auch so sehen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, den wir Versicherer nochmal nach vorne stellen müssen, die Aufklärung über die individuelle Betroffenheit. Wir haben Naturgefahrenkarten verabredet mit dem Bund, dass wir sie nochmal herausgeben. Wir haben sehr gut aufgestrippte CIRS-Karten, in denen die persönliche Betroffenheit mit Senken, Abflussgeschwindigkeiten etc. dargestellt werden können. Ich glaube, da Aufklärung zu betreiben und die Letzten noch zu bewegen, so wie Herr Wittkamp sagte, die sich als Verweigerer sehen, das sollte passieren. Ich bin auch ein Freund davon, dass man nicht die öffentlich-rechtliche Kasse bedient und nutzt, um hier Elementarschäden abzuräumen. Das ist eine Entwicklung, die wir sehr kritisch sehen als Versicherungswirtschaft und lehnen das kategorisch ab. Wir haben hier in verschiedenen Bundesländern in der Vergangenheit gemeinsame Aktionen durchgeführt, wo das Motto war, der Staat klärt auf, die Versicherungswirtschaft ebenfalls, jeder hat die Chance und ab einem gewissen Stichtag werden Elementarschäden in der und der Region, im Bundesland Bayern ist das beispielsweise der Fall, nicht mehr durch die öffentliche Hand reguliert. Nicht immer gelingt das. Wenn dann der Schaden da ist, erinnert sich Politik manchmal nicht mehr an diese Aussage und dann haben wir den Salat, dass einige wirklich auf diese Idee kommen könnten. Ich warte auf den Staat. Ich gebe doch nicht mein privates Geld für eine Versicherung aus. Das muss gestoppt werden. Und letzter Punkt zur Elementarschadenpflichtversicherung. Die gewerblichen Risiken werden immer außen vor gelassen. Auch die sind immens gewesen in Ahrtal. Da haben wir viele, viele Hotels, viele, viele Geschäfte etc. im Tal gesehen, die untergegangen sind, die wären hiervon immer noch nicht mit einbezogen von der Pflichtversicherung. Und das ist auch ein Loch, ein Manko an diesem Gedanken.
Sehen Sie da auch Nachholbedarf in der Abdeckung? Gibt es tatsächlich Betriebe, die, ich sag mal, sich dort nicht ausreichend versichern?
Ich glaube, das ist die ganz normale Mischung. Wir haben Betriebe, die ähneln eher einer Hausratversicherung, wenn Sie an einen Blumenladen denken oder an ein Friseurgeschäft. Das sind auch Situationen, in denen die Kunden vielleicht gar nicht darüber nachdenken. Kann mir das hier passieren in dem angemieteten Raum, in dem ich hier tätig bin mit meinem Inventar? Größere Betriebe, die meistens auch eine Art von Risikovorsorge und diese Gedanken haben, sichern sich in der Regel schon ab. Also es waren auch viele Betriebe, gerade in der Hotellerie, die gut abgesichert waren im Ahrtal. Also das Thema ist da schon gut gelaufen. Aber ich will nicht ausschließen, dass auch einige Handwerksbetriebe vielleicht nicht auf die Gedanken kommen, weil sie sich mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Auch dort muss Aufklärung stattfinden, insbesondere für die vielen Mitarbeiter, die dort da eben leiden, wenn ihr Betrieb untergeht.
Vielleicht an der Stelle, ich sag mal, wir haben sicherlich sehr viele fachkundige Zuhörer, Zuhörerinnen. Aber Sie haben das Stichwort Hausrat auch angesprochen. Man darf auch nicht vergessen, dass man ja auch eine Elementarschadendeckung für die Hausratversicherung mitdenken muss. Denn die ist im Grunde genommen ja auch betroffen oder der Hausrat kann betroffen sein. Wir reden immer von Wohngebäudeversicherung. Darf aber nicht vergessen, dass auch der Elementarschutz des Hausrates mitgegeben sein muss. Und das ist eben, ich sag mal, auch eine erweiterte Beratungsnotwendigkeit. Und gerade für diejenigen, die das vielleicht alles privat organisieren, ohne dass sie den Vermittler dort einschalten, die vergessen gerne auch mal, dass es in der Hausratversicherung auch eine Lücke gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das bei den eigengenutzten Wohngebäuden, ich würde mal sagen 90% haben auch die Hausratversicherung dann abgesichert, zumal die Hausratversicherung, diese Zusatzdeckung elementar, ich sag mal 15% vielleicht der Gesamtprämie ausmacht. Also die Elementarschaden, Hausratversicherung ist relativ günstig. Aber das muss in der Beratung einfach stattfinden. Das wäre ja wirklich ein grober Schnitzer, wenn einem das passiert, dass man dann Wohngebäude absichert und Hausrat nicht. Nun kann man sagen, Hausrat ist auch schnell wieder beschafft. Das, was im Keller steht, ist mir nicht so viel wert. Aber wenn Sie solche Unwetterschäden mal gesehen haben, was im Erdgeschoss läuft, da ist schon viel kaputt. Und das ist das, was dann anschließend an langen Bahnen an der Straße steht. Also das ist schon auch ein relevanter Punkt und abzusichern. Aber die Wohngebäudeversicherung ist noch existenzieller. Da kann es ja wirklich auch zu Brüchen kommen, zu Unterflutungen. Das stellen Sie nicht so schnell wieder hin, wenn Sie dann Ihr Gebäude abreißen müssen. Als Worst Case, so wie wir es gesehen haben im Ahrtal.
Ja, dass man im Grunde genommen die Elementardeckung mit in der Wohngebäudeversicherung inkludiert und dass man sie bewusst abwählen muss, das machen ja auch einige Versicherer, Herr Wittkamp. Wie ist da so die Entwicklung? Ist das eher eine Marktuisance, also dass man sagt, halt, das ist jetzt vereinzelt der Fall, oder findet das jetzt im Moment halt auch größeren Anklang?
Das findet schon größeren Anklang. Also wir haben eine Zahl über 20, hatte ich doch, glaube ich, eben schon mal genannt, die diese Lösung referieren oder anbieten. Das klingt jetzt erstmal angesichts der zahlreichen Schadenunfallversicherer, die es gibt am deutschen Markt, sicherlich eine deutlich dreistellige Zahl, dann erstmal wenig. Aber das sind natürlich die, wenn man es mal nach Verträgen und Prämieneinnahmen dann anschaut, sage ich mal, wo der Großteil des Marktes sich dann auch bewegt. Insofern für den Kunden schon die Möglichkeit da, das dann auch entsprechend nachzuvollziehen. Fragen den Schutz, mal unabhängig davon, wie teuer das dann ist und ob das dann nachher auch für ihn der gangbare Weg ist. Die Quoten der Abschlüsse, der Einschlüsse sozusagen von Elementar in Wohngebäude dann, wie gesagt, dann schon deutlich gestiegen im Vergleich zu dem, wo jetzt der Marktschnitt sozusagen ist. Und die Hälfte roundabout der Wohngebäudeverträge am Markt hat dann ja eben den Elementarschutz mit eingeschlossen. Bei Opt-out-Regelungen im Neugeschäft ist es dann rund 3/4. Das heißt, das nutzt schon was an der Stelle, bringt einem aber eben noch nicht so zu den 100% Abdeckung an der Stelle und ist natürlich ein Thema, Herr Gressler hat das auch eben genannt, dadurch, dass das Thema auch in den Beständen natürlich noch nicht so verbreitet ist. Ich sag mal, bei der Geschwindigkeit der Umwälzung sozusagen und den 19,5 Millionen Verträgen, die man hat, dauert es natürlich auch, bis man da im Bestand irgendwo ja mal eine Masse erreicht hat, dass man sagt, da schlägt das jetzt wirklich durch. Ja, das Neugeschäft ist vergleichsweise gering. So dass es halt seine Zeit dauert, bis man da irgendwo knapp 20 Millionen Verträge durch hat. Da gibt es sicherlich auch ein Thema, da eine Lösung zu finden, wie der Bestand da noch beglückt werden kann, sozusagen mit Elementarschadenabsicherung.
Ja, was glauben Sie denn, wo es ist, ich sag mal, in 5 Jahren der Markt stehen wird? So zum Abschluss diese Frage. Glauben Sie an eine deutliche Steigerung? Das ist ja durchaus als auch ein Geschäftsfeld für Neugeschäft, ja? Wie ist Ihr Blick, Herr Wittkamp?
Gut, ich sag mal, wenn die Pflichtversicherung kommen würde, dann ist es mathematische Gewissheit, dass der Anteil deutlich steigt. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, wenn die Pflichtversicherung nicht kommt. Wie gerade gesagt, durch die zahlreichen Opt-out-Lösungen, die da am Markt vorhanden sind und, sag ich mal, die 3/4 der Neukunden sozusagen, die das dann auch wählen, wird der Anteil tendenziell steigen. Man müsste jetzt das Neugeschäft in Relation zum Bestand setzen. Vielleicht sind wir dann irgendwo zwischen 55% und 60%, vielleicht in 5 Jahren. Ich denke, das ist so eine Geschwindigkeit, mit der man so grob rechnen kann. Was man natürlich auch beobachtet, immer wieder, wenn solche große Ereignisse sind, sind die Menschen natürlich aufgeschreckt und dann steigt auch die Nachfrage für kurze Zeit wieder. Nach dem Ahrtal ist es jetzt auch schon wieder abgeflacht. Das kann natürlich dann der ganzen Sache auch nochmal einen Push geben, auch wenn ich uns natürlich allen wünsche, dass wir von größeren Ereignissen da verschont bleiben. Ja, aber ich denke, irgendwo so Richtung der 60% auf dem Bestand gesehen, werden wir uns dann bewegen.
Gressel, wie ist Ihre Perspektive zum Schluss so für die Wohngebäudeversicherung und auch, ich sag mal, für die Durchdringung dann der Elementarrisiken in den Versicherungsschutz?
Ja, da gehe ich mit Herrn Wittkamp. Ich glaube auch, dass wir Ende der Dekade 60% Einschlussquote im Markt sehen. Jedes Jahr schaffen wir so 1-2%. Nach dem Ahrtal sicherlich vielleicht 2-3 im Bestand. Das ist ja viel bei 19 Millionen Risiken. Ich möchte noch mal auch auf diesen Bestand eingehen. Also ich mache das Geschäft seit Anfang der Nullerjahre, 2002. Wir haben eine Vielzahl von Elementar-Anschreibeaktionen in den letzten Jahren nach diesen Ereignissen im Bestand vorgenommen. Und wir haben einen relativ guten Kontakt zu den Kunden, machen viele Neuordnungen auf neue Produkte, räumen auch alte Produktebenen, VGB 88 haben wir gar nicht mehr, korrigieren wir durch und stellen um. Und jeder Kunde von uns hat mindestens 2-3, wenn er jetzt 5-6 Jahre dabei ist, 2-3 Anschreiben von uns bekommen zum Thema Elementarschadeneinschluss, was wir relativ einfach machen mit einem Preis, mit einem Kreuzchen, mit Beratungsdokumentation anschließend, wenn er sich in der Agentur meldet. Das ist schon gut alles technisch auch hinterlegt. Gleichwohl stehen wir da, wo der Markt steht, mit seiner Einschlussquote ein bisschen besser. Aber vielleicht ein Hinweis aus dem Ahrtal, wo wirklich viele, viele Kunden ja auch nicht versichert waren. Wir haben keine Beschwerden von nicht versicherten Kunden beim LVM gehabt. Wir haben keine Beschwerden, weil alle über dieses Risiko informiert waren. Und das muss man auch mal sagen, so zu tun, als wenn ich nicht wusste, dass es eine Elementarschadenversicherung gibt, ist bei gut gepflegten Beständen eigentlich nicht mehr möglich. Und da sehe ich auch meine Kolleginnen und Kollegen im Gesamtverband, die sind alle gut hinter dem Thema. Die Kundenaufklärung klappt in Deutschland, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, die Beratungsdokumentationen werden gemacht. Und es ist die Kundenentscheidung, die jetzt dazu führt, dass wir bei der Abdeckungsquote sind, wo wir sind. Aber sie könnte besser sein. Vielleicht schaffen wir es durch Nudging und andere Verfahren in der Akquise, hier noch die Quote nach oben zu bringen.
Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts heute angekommen. Ich glaube, wir haben gemeinsam Werbung für Wohngebäudeversicherung gemacht, also insbesondere für die Abdeckung von Elementarrisiken. Ist ja auch unverständlich, dass man nicht so mal auf den Service im Schadenfall nicht sofort zurückgreifen will, auch wenn es Geld halt kostet. Aber ich sag mal, sind hohe Werte, die man hier absichert. Und dann zu warten auf staatliche Hilfe, ja, und nicht sofort irgendwo zum Hörer greifen zu können und seinen Service Telefonnummer anzurufen. Das ist im Grunde genommen halt schläflich. Deshalb lieben Dank an Sie beide, Herr Gressel, Herr Wittkamp. Es hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Dr. Witt, und Ihnen einen schönen Tag.
Danke.
Ja, und ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und freue mich auf ein Wiederhören.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie dort gerne eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie auch unter assekurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Rainer Wild.